Was dieser Unheilige hier singt, das ist schon, geht schon kräftig unter die Haut. Es ist letztendlich ein Song über ein tiefes Bedürfnis, das in uns Menschen steckt, nach Geborgenheit, nach Liebe, nach einem Gegenüber, an dem man sich anlehnen kann, an dem man sich orientieren kann, in dem man Schutz und Hilfe findet. Ein Bedürfnis, das tief in uns drinsteckt, nicht alleine zu sein und einen Partner, einen starken Partner an der Seite zu haben. Alles das steckt tief in unserem Inneren und wir brauchen das und wir sind auf der Suche nach der Erfüllung dieser Sehnsucht und dieser Bedürfnisse. Und nicht selten ist es so, dass wir diese Bedürfnisse und diese Sehnsucht finden in der Liebe des Partners. Und das ist häufig so und ist auch gut so. In dieser Zweierbeziehung, in einer gut funktionierenden Zweierbeziehung, kann man sich gegenseitig Schutz und Hilfe geben, man kann sich stützen und aufbauen und anlehnen und sich begleiten und tragen über schlechte und gute Zeiten. Da ist ein Ehepaar, das alt geworden ist, 60 Jahre, 65 Jahre verheiratet und ist nun am Ende des Lebens angelangt und sie haben eine vorbildliche Gemeinschaft gehabt, 60, 65 Jahre lang. Und man spürt, dass an dieser Stelle jetzt die menschlichen Kräfte schwinden und schwach werden und das Leben zu Ende geht. Und dann macht man, vielleicht dann erst, vielleicht aber vorher schon, die Erfahrung, die sehr bittere Erfahrung, dass ich die Seele des Partners nicht retten kann. Und meine eigene Seele kann ich auch nicht retten. Und die Seele meiner Kinder kann ich nicht retten und die Kinder können die Seelen ihrer Eltern nicht retten. Das heißt, dieses Bedürfnis geht nochmal ein ganzes großes Stück tiefer und wir können dieses Bedürfnis nicht stillen. So gerne wir das tun würden, vielleicht für den Partner, für den anderen oder für den Nächsten, für die Kinder oder für die Eltern, werden wir an dieser Stelle nicht weiterkommen. Wir merken, dass wir die Möglichkeiten und die Kraft dazu nicht haben. Und dann sind wir eigentlich an der tiefsten Stelle unseres menschlichen Daseins. Wenn diese ganzen Bezugspunkte letztendlich an unserer Seele beißen, so wie das ist, so müssen wir an dieser Stelle den Mut haben, und noch tiefer zu gehen, um an die Fundamente der Seele zu gehen, die noch darunter liegen und die letztendlich alles bestimmen und alles ausmachen. Das geht ganz tief. Das geht ganz tief in jedem hinein und das ist letztendlich das Fundament unseres Lebens, unabhängig von unserem Partner, immer ganz persönlich gesehen. Und ein solches Fundament ist entscheidend, wie das aussieht. In dieser Tiefe geht es tatsächlich um alles. In dieser Tiefe geht es um Leben und Tod. Und wenn wir da richtig drauf schauen, geht es da noch tiefer hinunter, nämlich um das ewige Leben und um den ewigen Tod. Ein Bewusstsein, das Angst macht, das aufregt, ein Bewusstsein, das fürchten lernt, ein Bewusstsein, das schwierig ist, aber letztendlich hilft es nicht, wenn wir dieses Bewusstsein verdrängen. Dabei wird es nicht besser. Wir werden also den Mut aufbringen müssen, uns so tief hinunter zu begeben in unser menschliches Dasein, in unser Leben hinein, dass wir an diese Fundamente drankommen. Um dann letztendlich auch ausloten zu können, wie tief denn die Tiefe des Sündenfalls ist, um das ein Stück weit, die wir sowieso nicht begreifen, aber ein Stück weit begreifen zu können, um daraus auch ein Stück weit begreifen zu können, wie gewaltig das Erlösungswerk Christus ist, das dann zum Leben führt. Und da sind wir an der Stelle, dass letztendlich an diesem tiefsten Punkt unseres Lebens es zwei Dinge gibt. Einmal das Leben in Christus und einmal dein Tod, wo der Herrscher der Widersacher ist. Und das sind Bereiche, wo wir als Menschen keinen Zugang haben, wo wir nur Brücken und Hilfen haben, um da hineinzusteigen. Brücken und Hilfen und eine der alles entscheidenden Hilfen ist dieses Wort. Und eben nur dieses Wort. Keine anderen Bücher oder Worte bringen uns hinein in diese Ebene, die wir beleuchten wollen, um da tatsächlich ein Fundament zu finden. Es gibt ein sehr interessantes Beispiel. Das Schlüsselthema heißt natürlich dann Auferstehung. Aber was ist denn Auferstehung und wer glaubt schon an Auferstehung in unserer Zeit? Und Auferstehung ist ein Gedanken, den ich ja nur gedanklich letztendlich vollziehen kann und in meinem Inneren durch den Geist Gottes vielleicht verspüren kann. Aber Auferstehung ist letztendlich zu weit, zu hoch von uns entfernt, dass wir das schon gar nicht wissenschaftlich begründen könnten. Und da das so schwierig ist, gibt es zur Zeit Jesu auch ein solches Problem. Schon immer. Zur Zeit Jesu haben viele Völker im Umfeld und auch in ihrem eigenen Feld, wo die Römer die Besatzungsmacht waren, an Götter geglaubt, um diese Ursachen oder um da eine Erklärung für zu finden. Götterkult und wie das auch alles damals hieß, und der ist heute im Prinzip noch genauso, obwohl die meisten Götter heute darin bestehen, dass der Mensch nur noch an sich selber glaubt. Aber auch das ist ein Götze. In der Zeit Jesu gab es eine sehr interessante jüdische Gruppe, die Sadduzäer. Die Sadduzäer war eine kleinere politische Partei der Juden, der in der Regel die reichen Juden anhingen. Diese Sadduzäer war eine einflussreiche, kleine, reiche Partei, die römerfeindlich war und die nicht an die Auferstehung glaubten, diese Sadduzäer, und das alles ablehnten. Aus diesem Grunde waren die Sadduzäer auch die gehasste Partei der Pharisäer. Pharisäer und Sadduzäer konnten sich überhaupt nicht ab, weil sie auch gerade in dem Punkt der Auferstehung völlig unterschiedliche Ansichten hatten. Die Pharisäer aus dem Alten Testament, dass eben der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs, der Gott Israels, da letztendlich auch das Leben bringt und auch darüber den Auferstehungsgedanken entwickelten, das lehnten allein das schon die Sadduzäer ab. Und wie das häufig so ist, als es darum ging, einen Scheinprozess zu stricken, um Jesus zu töten, da waren auf einmal die Sadduzäer und die Pharisäer sich einig, um diesen Schauprozess entsprechend abwickeln zu können. Und wenn wir diese politischen Rahmenbedingungen und diese ganzen Geschehnisse mal auf uns wirken lassen, die vor 2000 Jahren real bei Jesus existierten, dann stellen wir fest, dann sind wir eigentlich im Jetzt. Wir sind mit dieser Sicht dieser Dinge der Sadduzäer eigentlich genau auf dem Punkt wie heute. Dieser Gedanke an die Auferstehung ist den meisten Menschen um uns herum völlig fremd und sie halten uns für Phantasten und sie halten uns dafür, dass wir an irgendwelchen religiösen Dingen festhalten, die sowieso nur geträumt werden und keine Realität haben. Korrupte politische Parteien, die nur versuchen, ihre Gebiete zu erweitern und dann auch faule Kompromisse eingehen. Alles das, Gott wird geleugnet, das ist letztendlich sind wir selber hier die Macher. Alles das passt ganz genau in das Umfeld von heute. Und so war letztendlich die Sicht und die Atmosphäre und die Bedingung dieser Sadduzäer gegenüber von Jesus. Also wird die Sache hochinteressant. Und diese Sadduzäer gehen hin und versuchen natürlich über politische Einflussnahme diesen Menschensohn und diesen Gottessohn aufs Glatteis zu führen, wie das oft die Pharisäer machten und andere Gruppierungen auch, die versuchten, ihn irgendwie in die Ecke zu drücken, weil sie auf der anderen Seite sahen, dass er eine unbeschreibliche Zulauf hatte und dass er eine Ausstrahlung hatte und ein Wort hatte, das einfach durchging und dass man spürte, da steckt etwas Höheres dahinter. Und das gefiel ihnen nicht. Und letztendlich haben sie auch umgebracht. Die Sadduzäer machen einen Trick. Sie konstruieren einen Fall, der in der Gesetzgebung des mosaischen Gesetzes hinterlegt ist. Sie nehmen also diese Schrift, was ja auch gerne gemacht wird, nehmen diese Schrift und bauen daraus ein Konstrukt und daraus entwickeln sie eine Frage, die sie an Jesus bringen. Es geht um die Auferstehung und es geht um die Ehe. Sie kommen zu Jesus und sagen, in dem Geboten steht drin, in dem mosaischen Gesetz, dass wenn ein Mann oder eine Frau verheiratet sind und sie keine Kinder haben und der Mann stirbt, dass dann der Bruder des Mannes die Frau heiraten soll, damit die Sippe nicht ausstirbt. Das war so festgelegt und das war eigentlich in allen Köpfen der jüdischen Bevölkerung drin. Das war auch üblich so und das wurde so gemacht, damit die Familie letztendlich sich weiterentwickeln und ausbauen konnte. Die Sadduzäer treiben es auf die Spitze. Sie gehen zu Jesus hin und sagen, da ist eine Frau und ein Mann, die haben geheiratet, der Mann stirbt, sie haben keine Kinder und der Bruder heiratet diese Frau und treiben es dann auf die Spitze. Auch dieser Mann stirbt kinderlos und dann kommt der dritte Mann und auch dieser stirbt kinderlos und so weiter und so weiter. Und sie hat 7 Brüder und alle sterben und es sind keine Kinder. Und zum Schluss stirbt die Frau. Und jetzt kommt der Auferstehungsgedanke, wo sie meinten, da wären sie besonders clever. Jetzt kommt der Auferstehungsgedanke und sagt, ja, lieber Jesus, was ist denn jetzt, wenn alle auferstehen? Wer ist denn im Jenseits, wer ist denn dann in der Ewigkeit der Mann dieser Frau? Sie hatte ja schließlich 7 Stück und meinten, ihn da aufs Glatteis zu führen. Die Antwort darauf sollten wir uns mal genau lesen oder vor Augen führen, weil letztendlich die Antwort auf diese Frage, in der letztendlich der Auferstehungsgedanke hinterlegt ist und auch der Gedanke der Ehe, der Partnerschaft, was Jesus darauf antwortet. Das ist niedergeschrieben im Markus-Evangelium Kapitel 12 von Vers 24 an. Nachdem diese Auseinandersetzung mit den Sadduzäern so verlaufen ist und sie ihn aus Glatteis führen sollten, antwortet Jesus mit einer Antwort, die am Anfang vielleicht etwas irritiert. Wie gesagt, niedergeschrieben in Markus 12 von Vers 24 an. Ihr irrt euch, denn ihr kennt weder die Heilige Schrift noch die Macht Gottes. Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht wie hier auf der Erde verheiratet sein, sondern wie die Engel im Himmel leben. Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nicht im Buch des Mose gelesen, wie Gott am brennenden Dornbusch zu ihm sagte, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Er ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr seid völlig im Irrtum. Das ist eine Antwort, die zunächst mal Fragen aufwirft, weil sie so direkt auf den Vorwurf nicht eingeht, aber die tiefe Hintergründe hat und die deutlich macht, wie gravierend dieser Irrtum ist. Vor allen Dingen, wie tödlich dieser Irrtum ist. Und diese Antwort sollten wir oder müssten wir heute auch unseren Mitmenschen genau so weitergeben. Ihre Sicht über Auferstehung, Ewigkeit, ewiges Leben, ewigen Tod, das Wort Gottes selber abzulehnen, ist ein großer Irrtum. Und dieser Irrtum ist keine Leichtigkeit, sondern dieser Irrtum führt letztendlich in den Tod, in den ewigen Tod. Dieser Irrtum ist also gewaltig. Und der geht, wie gesagt, an die Fundamente unserer Seele. Interessant auch die Antwort Jesu, dass Jesus sagt, Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht ein Gott der Toten. Da versuchen wir mal ein Stück weit tiefer hineinzugehen bei diesem Gedanken, den Jesus hier aufrollt. Wie gesagt, die Tiefe des Sündenfalls der ist so gewaltig, dass wir uns das letztendlich nicht vorstellen können. Aber wir müssen die Schrift nehmen und das, was die Schrift hergibt über den Sündenfall, ernst nehmen und auf uns wirken lassen. Dieser Sündenfall ist, dass der Mensch sich bei im Paradies, als er mit Gott in der Harmonie lebte und zusammenwirkte und die Erde gemeinsam bebaute und entwickelte, eine Erde, die Gott für den Menschen gemacht hat, dieser Mensch hat sich freiwillig gegen Gott entschieden. In dieser Zeit vor dem Sündenfall gab es kein Sterben und keinen Tod. Allein diese Vorstellung in diesen Menschen, der vor dem Sündenfall gelebt hat, ist für uns zu hoch. Den können wir nicht näher definieren. Genauso wenig, wie wir den Menschen definieren können, der nach der Auferstehung, nach dem jüngsten Gericht uns selber betrifft. Da werden wir gleich nochmal versuchen, ein Stück weit Licht reinzubringen. Bei diesem Sündenfall, als der Mensch sich von Gott getrennt hat, der Trinitätsgedanke ist ja absolut wichtig an dieser Stelle, hat sich der Mensch getrennt mit Körper, Geist und Seele von Gott. Das heißt, der Mensch hat seine Seele, sein Leben, seinen Geist und sein Äußeres mit in die Gottesferne genommen und mit in die Gottesferne hat er die Erde genommen, die Gott für ihn gebaut hatte. Gott hat die Cherubinen aufgestellt und die Verbindung zu Gott war unüberwindlich getrennt. Was der Mensch aus dieser Erde gemacht hat, ist gerade in unserer Zeit absolut deutlich zu sehen. Diese Erde versinkt gerade in Feuer und Asche, wie die Propheten es angekündigt haben. Und diese Erde hat der Mensch völlig ruiniert. Aber nicht nur diese Erde, er hat sich selbst auch ruiniert. Das Problem ist, dass der Mensch, ob er dieses Bewusstsein gehabt hat oder ob wir dieses Bewusstsein haben, letztendlich wusste, bevor er diese Trennung bewirkt hat, es wird ein Zurück nicht geben. Das sehen wir nicht in der Konsequenz. Wir lehnen das eigentlich ab. Das widerstrebt unserem Drang nach Gott. Wir haben keine Chance, diesem Gott von uns aus nahe zu werden. Im Neuen Testament wird sogar gesagt, die Menschen, die nach dem Sündenfall dort leben, sind in Gottes Augen tot. Realisieren wir das, dass diese Menschen, die um uns herum leben und das alles ablehnen wie die Sadduzäer, in Gottes Augen bereits tot sind? Sie leben, aber das ist ein Leben auf Zeit, das auf jeden Fall in dem ewigen Tod enden wird. Glauben wir das oder bekommen wir jetzt Angst? Es steckt schon drin. Es ist die Wahrheit, die Jesus hier sagt und er sagt ja nicht umsonst, eher als der absolut Einzige, der dieser Sache entgegenwirken konnte. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diese Situation, die der Mensch nach dem Sündenfall nicht mehr ändern konnte, mit dieser Situation hat sich Gott auch nicht zufrieden gegeben. Genauso wie wir. Die Sehnsucht, die wir in dem Lied gehört haben, die letztendlich in uns drinsteckt, diese Sehnsucht haben wir nach Gott. Letztendlich wollen wir aber nicht wahrhaben, dass wir sie von uns aus nicht überwinden können. Aber Gott hat diese Sehnsucht nach uns auch. Und aus diesem Grunde hat er über Abraham, Isaak und Jakob einen Bund geschlossen mit dem alttestamentlichen Bundesvolk Israel, der bis heute Gültigkeit hat, und sagt, euch werde ich das Leben geben. Euch als kleines Volk, weil ich euch liebe, werde eine Brücke bauen, werden diese ewigen Tod werde ich aus euch vernichten. Ich bin der einzige Mächtige, der das kann. Ich komme auf euch zu. Und das hat er getan und die Berichte im Alten Testament haben ja eine riesen Facette von Möglichkeiten, was da sich alles daraus entwickelt. Aber am Ende der Menschwerdung Jesu Christi hat Gott zum allerletzten, zum äußersten gegriffen. Er ist selber Mensch geworden. Aber das konnte eben auch nur er. Kein anderes Wesen in diesem Universum konnte diesen Zustand verändern als nur Gott selbst. Einen Zustand, den der Mensch verursacht hat. Deswegen spricht die Bibel immer von dem sündigen Menschen. Sünde heißt, ist nicht irgendwas klauen, stehlen oder was machen, sondern Sünde ist ein Zustand, der Zustand der Gottesferne, die ich nicht überwinden kann. Und keiner ist in der Lage, aus sich heraus so etwas zu verändern. Paulus ist voll von diesen Beschreibungen. Gott handelt. Gott wird Mensch in Jesus Christus und er kommt auf diese Erde und er zeigt diese Wesenszüge Gottes, vor allen Dingen die Macht. Jesus geht hin, überwindet den Tod, erweckt Tote aus dem Tod, er heilt alle Krankheiten, er speist 5000 Menschen mit nichts, er tut das, was eigentlich unvorstellbar und nicht möglich ist. Doch der tut das und er legt damit den Grundstein für den Beweis, dass er der Mächtige ist, der Einzige, wirklich Mächtige. Und dieser Jesus Christus geht hin tatsächlich und nimmt diese Schuld, die wir in der Trennung auf uns genommen haben, zu seiner Schuld und sühnt sie am Kreuz. Damit ist die Schuld gesühnt an dieser Stelle, aber die Schuld ist gesühnt und nach 3 Tagen gibt es die Auferstehung. Und diese Auferstehungskraft selber ist das Mächtigste. Diese Auferstehungskraft ist das, die Jesus heute an den Menschen weitergibt. Und diese Auferstehungskraft, die Jesus an diesen Menschen weitergibt, ist eine nicht zu beschreibende mächtige Kraft, die wir durch den Glauben an ihn geschenkt bekommen, in uns hinein dieses ewige Leben, diese Macht, diese Kraft Gottes in den alten Menschen. So wie gesagt, wir den Sündenfall in der Tiefe kaum beschreiben können, können wir auch das kaum beschreiben. Das Schlüsselereignis in diesem Geschehen ist die Geschichte mit dem Pharisäer Nikodemus. Wir kennen diese Geschichte und Jesus, der sagt, wie komme ich denn jetzt dahin? Wie komme ich denn jetzt in dieses Reich Gottes hinein, in die Gottesnähe, nachdem ich nichts erreichen kann? Und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Auch das passt nicht in unser menschliches Denken hinein, weil das eigentlich nicht geht. Denn Nikodemus sagt doch, ich kann doch nicht in den Leib meiner Mutter zurückkehren. Und Jesus sagt, aus Wasser und Geist. Und damit, wenn wir die neutestamentliche Seite lesen, mit Wasser meint er sich selber, er ist das Wasser des Lebens, Jesus Christus und der Geist Gottes. Jesus nimmt tatsächlich diese Seele, dieses Fundament unserer Seele weg und legt ein neues Fundament, ein lebendiges Fundament. Kaum vorstellbar, aber es ist so. Und er schenkt uns, das alles wird bewirkt durch die Kraft Gottes, er schenkt den Geist Gottes in uns hinein. Damit sind wir ein völlig neues Wesen, dem wir überhaupt nicht bewusst sind oder an ganz vielen Stellen nicht bewusst sind, weil wir es eigentlich gar nicht richtig erklären können. Trotzdem bleibt die Tatsache so, dass Jesus Christus völlig neues Leben in uns hineinsetzt, und zwar ewiges Leben. Und damit wird er zu der Person, die der Unheilige hier besungen hat. Er wird der Schlüssel zu allem, an dem man sich anlehnen kann, an dem man ein Fundament findet, an dem man alles findet. Das Problem, was wir haben und was der Mensch in dieser Zeit zunächst hat, dass Christus dieses neue Leben in den alten Menschen hineinpflanzt und der alte Mensch dieses neue Leben und das Reich Gottes niemals sehen wird. Alles, was wir an der Menschlichkeit noch behalten haben, ist alles untauglich für das Reich Gottes. Es wird alles zu Staub und Asche verfallen. Jesus sagt, nichts an euch ist würdig, dass es ins Reich Gottes kommt. Nur das, was er neu in uns hineinsetzt, sein Herz, seine Seele, den neuen Geist, das ist das, was in die neue Welt kommt. Und dann wird dort Ehe, Familie, Entwicklung der Menschheit ein völlig anderes Bild oder eine völlig andere Struktur haben, wie wir uns vorstellen können. Jesus sagt hier den Sadduzäern, es gibt keine Ehe, der Mensch wird sein wie Engel. Auf der anderen Seite sagt Jesus, der wiedergeborene Mensch ist mehr wie ein Engel. Er ist ein Kind Gottes und Engel sind nur Diener Gottes. Es ist also urgewaltig und es wäre ganz leicht und es wäre super gut, wenn das, was Paulus auch immer wieder beschreibt, wenn das in unserem Inneren passiert, eigentlich am besten direkt tot sind, direkt weg. Damit wir das ganze menschliche Elend, das wir mit uns herumschleppen, erst gar nicht mehr an uns haben, sondern direkt bei Gott sind. Paulus macht das manchmal ganz deutlich. Ich möchte sofort bei Christus sein. Das hätte aber für unser Umfeld sehr gravierende Folgen. Unsere Mitmenschen, wie die Sadduzäer sind, würden sagen, dieser Glaube an Christus bringt doch nur den Tod. Was habt ihr davon? Jesus geht hin und sagt, Wir sind mit diesem neuen Leben, lässt er uns bewusst in dem alten Körper eine ganz bestimmte Zeit, um genau diese Botschaft in die fremde, gottesferne Welt zu bringen, mit dem, was in uns steckt, mit allen komplizierten Hauen und Stechen, was dazugehört. Der Widersacher will das nicht. Und er setzt alles daran, dass wir dieses neue Leben, das wir in uns tragen, dieser Welt nicht nach außen weitergeben. Es hat aber den Vorteil, dass wir auf diesem Weg nicht alleine sind. Und da sind wir wieder genau da an dem Punkt, was dieser unheilig gesungen hat, dass wir dann mit diesem neuen Leben genau den an unserer Seite haben, den Starken, den Mächtigen. Auch dann, wenn wir mit allem attackiert werden und manche Christen in unserer Zeit und auch zu Jesu Zeiten oder nach Jesu Zeiten haben diesen Glauben mit ihrem Leben bezahlen müssen, als Märtyrer, und wir werden attackiert und auch das bleibt. Aber Petrus oder Jakobus schreibt hinten in seinen Versen drin von einer kleinen Weile. Und wenn wir ehrlich sind und lassen es auf uns wirken, was sind denn 80 Lebensjahre bezogen als Mensch, bezogen auf die Ewigkeit, auf das ewige Leben? Nix. Dennoch bleiben wir in diesem Spannungsfeld, dennoch werden wir attackiert von jeden Tag aufs Neue, wir werden uns nicht zurücklehnen können und wir haben zu kämpfen. Aber wir sind nicht hilflos. Wir haben eine Hilfe und diese Hilfe heißt eben nur Jesus Christus. Es ist die Person Jesus Christus, die der Schlüssel ist. Es gibt nichts anderes. Er alleine ist die Person, die genau das Gegenstück gemacht hat, was der Sündenfall in uns hineingebracht hat. Der Sündenfall hat in dem Fundament unserer Seele den Tod gebracht und Christus bringt in das Fundament unserer Seele das Leben. Aber eben nur er. Und damit ist er der Garant. Diese Auferstehungskraft ist unbesiegbar und sie hält in uns und wir haben die Mühe, uns immer wieder damit auseinanderzusetzen, mit dieser Auferstehungskraft und mit diesem Christus, aber wir werden auch immer mehr Gewinn dabei haben. Wir werden immer tiefer hineinschauen und immer mehr die Wahrheit verstehen. Wie Jesus den Sadduzäern sagt, ihr irrt sehr. Sollten wir unseren Mitmenschen sagen, wenn sie das alles ablehnen, ihr irrt sehr. Das wird am jüngsten Tag für jeden deutlich. Aber dann, interessanterweise sagt Jesus den Jüngern und uns durch sein Wort, wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht, sondern der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Lassen wir das auf uns wirken? Der Gerichtstag, der für die meisten Menschen leider zum ewigen Tod des Gerichtes dann führt, diesen Gerichtstag werden wir eigentlich vorbeilaufen an Christi Hand. Nehmen wir das wörtlich, wenn Jesus sagt, wer mich glaubt, kommt nicht ins Gericht, sondern der ist jetzt schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Der Verstand setzt aus, aber der Glaube überwindet das. Zum Schluss möchte ich eine Geschichte lesen aus der Bibel, aus dem Johannesevangelium. Wenn wir wollen ja den an unsere Seite nehmen, den studieren, diesen Jesus Christus, der unser Leben ist, der unser Gott ist, der alles ist, der auch dann in der Partnerschaft uns ein neues Fundament gibt, damit wird die Partnerschaft nicht ausgeschlossen, sondern mit eingeschlossen und mit auf ein neues Fundament gestellt. Es ist nicht so, dass alles diese menschliche Seite jetzt aus und wir können das alles laufen lassen, ganz im Gegenteil. Umso mehr werden wir diese menschlichen Beziehungen auch über dieses Fundament neu definieren und schützen. Und es ist gut, wenn wir uns so ein bisschen die Beschreibung angucken, die Jesus über sich selber gibt. Wie ist er eigentlich, dieser Jesus? Und er beschreibt das in dem Johannesevangelium Kapitel 5. Ich lese mal ganz bewusst auch mit dem Vorlauf wieder, ab Vers 16. Von da an lauerten die Juden Jesus auf, weil er sogar am Sabbat Kranke heilte. Aber Jesus sagte ihnen, zu jeder Zeit tut mein Vater Gutes und ich folge nur seinem Beispiel. Nach dieser Antwort waren die Juden erst recht entschlossen, ihn umzubringen. Denn Jesus hatte nicht nur ihre Sabbatvorschriften missachtet, sondern sogar Gott seinen Vater genannt und sich dadurch Gott gleichgestellt. Zu dieser Anschuldigung der Juden sagte Jesus: Ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er auch den Vater tun sieht. Was aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihn noch viel größere Wunder tun lassen, sodass ihr staunen werdet. So wie der Vater Tote auferweckt und ihnen neues Leben gibt, so hat auch der Sohn die Macht dazu, neues Leben zu geben, wem er will. Denn nicht der Vater spricht das Urteil über die Menschen. Er hat das Richteramt vielmehr dem Sohn übertragen. Damit alle den Sohn ehren, genauso wie den Vater. Wer aber den Sohn nicht als Herrn anerkennen will, der verachtet auch die Herrschaft des Vaters, der ja den Sohn genannt hat. Ich sage euch die Wahrheit: Wer meine Botschaft hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der wird ewig leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen, denn er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Ich versichere euch, die Zeit wird kommen, ja, sie hat schon begonnen, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und wer diesen Ruf hört, der wird leben. Denn in Gott ist das Leben, und nach Gottes Willen hat auch der Sohn dieses Leben in sich. Er hat ihm die Macht gegeben, die ganze Menschheit zu richten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber. Der Tag wird kommen, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören werden. Dann werden alle Menschen auferstehen, die Gutes getan haben, werden ewig leben, die aber Böses getan haben, werden verurteilt. Dabei kann ich nicht eigenmächtig handeln, sondern ich entscheide so, wie Gott es mir sagt. Deswegen ist mein Urteil auch gerecht. Denn ich verwirkliche nicht meinen eigenen Willen, sondern erfülle den Willen Gottes, der mich gesandt hat. Amen.